Am 24. April 1994 hat Papst Johannes Paul II. In Rom zwei Frauen selig gesprochen, Gianna Beretta Molla und Elisabeth Canori Mora. Er wollte damit auch alle mutigen Mütter ehren, die sich ohne Vorbehalt der eigenen Familie widmen, die leiden, um ihre Kinder zur Welt zu bringen und dann bereit sind, jede Mühe auf sich zu nehmen und jedes Opfer zu bringen, um ihnen das Beste weiterzugeben, was sie in sich tragen. Ich darf nun im Folgenden die selige Elisabeth Canori Mora vorstellen. Sie wurde am 21. November 1774 in Rom als 13. Kind der wohlhabenden Familie des Thomas Canori und seiner Frau Teresa Primoli geboren. Als 11-Jährige wurde Elisabeth zusammen mit ihrer Schwester, den Augustinerinnen in Cascia, für 3 Jahre zur Erziehung anvertraut. Dort ging sie auch zur Erstkommunion. Später schreibt sie, der göttlichen Barmherzigkeit für diese Zeit dankend:
Ich hatte mich ganz dem Dienst des Herrn geweiht und mühte mich, ihm durch beständiges Gebet, Übungen der Selbstüberwindung und der Tugenden zu gefallen, ganz besonders durch die innere Sammlung. Ich wurde sehr oft in der Heiligen Kommunion und im Gebet von Gott begnadet.
Sie kehrte im Alter von 17 Jahren wieder nach Rom zurück und wurde wegen ihrer Schönheit von den Männern umschwärmt. Bald schon hatte sie Gott vergessen und wurde von den Nichtigkeiten der Welt gefangen genommen, wie sie selbst später mitteilte. Doch bekennt sie dankbar:
Inmitten so vieler Gefahren wurde meine Seele von der Gnade Gottes behütet, während ich die Bosheit der Sünde nicht erkannte. Gott schenkte mir eine übernatürliche Einfalt, und so blieb ich unberührt von vielen Sünden.
Am 10. Januar 1796 heiratete die 21-jährige Elisabeth den Juristen Christoph Mora, der aus einer vornehmen römischen Familie stammte. Nach einer ersten, recht glücklichen Zeit zeigten sich Schatten. Christoph liebte seine junge Frau mit einer so eifersüchtigen, besitzergreifenden Liebe, dass er ihr jede Tätigkeit verbot und ihr sogar verwehrte, ihre Eltern zu sehen. Ihr Mann legte sich bald eine Geliebte zu, der er dann 25 Jahre hörig war. Als Elisabeth von seiner Liebschaft erfuhr, machte sie ihm keine Vorhaltungen, sondern bat ihn um Besserung. Sie begann, für ihren Mann zu beten. Als sich zeigte, dass sich Christoph durch sein Verhältnis in Schulden gestürzt hatte, setzte sie sich bei den Gläubigen erfolgreich um Nachlass der Schuld ein. Als ein Gläubiger ihr gar den Vorschlag machte, ihrem Mann Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wies sie ihn entrüstet zurück. Nach der Geburt des 3. Kindes, Mariana, die ersten beiden Mädchen starben bereits kurz nach der Geburt, versprach Christoph, seine unerlaubte Beziehung zu lösen. Doch hielt er das, wie auch bei einigen späteren Versprechungen, nicht durch. Bald nach der Geburt der 4. Tochter, Maria Lucia, brachte eine Magenkrankheit Elisabeth an den Rand des Todes. Sie hatte schon die Sterbesakramente empfangen. Diese Krankheit, so sagte sie,
brachte mich dazu, die Nichtigkeiten dieser Welt zu verlassen. Im Gebet erbat ich ohne Unterlass Barmherzigkeit und Vergebung. Ich hoffte einzig auf die Verdienste Jesu. Ich bot mich ihm gänzlich an. Ich weihte ihm meine ganze Person im Leben und im Tod.
Sie gesundete wieder. Gott war nun nicht mehr eine Nebensache, sondern nahm die Mitte ihres Lebens ein. Von nun an schritt sie mit großen Schritten der Vollkommenheit entgegen. Im Angesicht Gottes nahm sie sich vor,
die Tugend der Sanftmut zu üben und über die Beleidigungen des Nächsten niemals ungehalten zu sein. Nichts zu ersehnen, was meinem Eigennutz dient, sondern jeden Augenblick des Lebens den heiligen Willen Gottes zu erfüllen. Die Tugenden der Keuschheit, der Armut, des Gehorsams, der Demut, der Abtötung und der Buße zu üben.
Nach außen hin hatte sich ihr Leben nicht geändert. Sie stand früh auf, betete und ging zur heiligen Messe, widmete sich der Hausarbeit und der Erziehung ihrer Kinder. Ihr Mann geriet durch seine Abhängigkeit von jener Frau erneut in finanzielle Schwierigkeiten, sodass Elisabeth mit ihrer Familie nun die eigene Wohnung aufgeben und in die Wohnung der Schwiegereltern ziehen musste. Sie hatte nun keinen Privatraum mehr, um ungestört beten zu können. So wurde ein Kämmerlein unter der Treppe ihr Zufluchtsort für das Gebet. Im Jahre 1807 wurde Christoph wegen Ehebruchs von seinen Schwestern angeklagt. Ehebruch war damals ein strafbares Vergehen. Zur Besinnung und Umkehr wurde Christoph in ein Kloster interniert. Nach geheuchelter Bekehrung kam er nach 2 Monaten nach Hause zurück. Die Verbindung zu seiner Geliebten dauerte aber weiter an. Elisabeth bleibt ihrem Mann trotzdem weiter treu. Sie lässt sich auch nicht innerlich von ihm scheiden.
Die Frau, die er heiratete, wird ihm für immer gehören und mit ihr seine Familie und sein Haus. Die Türen des Hauses sind immer offen.
In der Liebe Christi ist sie auch frei von Neid und Hass auf die Mätresse ihres Mannes. Sie bittet den Herrn darum, der Geliebten meines Mannes einmal im Himmel begegnen zu können. Elisabeth erfuhr viele Demütigungen seitens der Schwestern ihres Mannes und der übrigen Familie. Sie hatte Hühnerhof, Keller und Ställe zu besorgen und wurde mitunter sogar von der Dienerschaft verspottet. Ihrem Mann verweigerte sie, trotz vielfachen Leids, die Zustimmung zu seinem ehebrecherischen Verhältnis. Im Ärger darüber reagierte er mit grober Behandlung, mit Spott und mit Verachtung ihrer Religiosität. Schließlich teilten ihr ihre Schwägerinnen, die Elisabeth die Schuld am Tod ihres Vaters zur Last legten, mit, man habe sie und die Kinder lange genug miternährt. Sie musste arbeiten gehen und begann Hemden zu nähen, um sich und ihre Kinder ernähren zu können. Wurde jemand im Haus krank, hatte sie aber die Pflege zu übernehmen. Den Höhepunkt der Demütigungen bildete vielleicht das Vorhaben ihrer Schwägerinnen, sie in ein Irrenhaus bringen zu lassen. Christoph, der sich um seine Familie ansonsten nicht kümmerte, verhinderte dies. Die vielfältigen Schwierigkeiten konnten Elisabeth aber nicht davon abhalten, den Armen und Kranken Gutes zu tun. Ihre Tochter Lucia berichtet, sie habe öfter miterlebt, dass ihre Mutter aus der vorher leeren Tasche Geld hervorzog, um es zu verschenken. Wiederholt hatte ihr Christus versprochen, dass sich Christoph bekehren werde. Sie bedankte sich bereits im Voraus für die Bekehrung ihres Mannes bei Christus. Im Jahre 1813 konnte sie schließlich eine Wohnung beziehen, die ihr von einem Wohltäter überlassen worden ist. Im Juli 1816 bekam sie von einem ihr unbekannten spanischen Priester ein Bild von Jesus Nazarenus geschenkt. Dieses Gnadenbild spielte im Folgenden eine wichtige Rolle. Viele Wunder und Heilungen sind auf dieses Bild zurückzuführen. Elisabeth trat schließlich dem Dritten Orden der Trinitarier bei und lernte dort die bereits bekannte selige Anna Maria Taichi kennen, mit der sie eine innige Freundschaft und Seelenverwandtschaft verband. Beiden gemeinsam war der Ruf zur heiligen Familienmutter und zum Opfer für Kirche und Papst. Beide waren auch mystisch begnadet und hatten Visionen über die Kirche. Elisabeth wurde, je inniger sie Gott zu lieben versuchte, auch mit besonderen Gnaden beschenkt. Niemals haben aber ihre mystischen Erlebnisse sie von ihren täglichen Pflichten abgehalten, sondern ihr vielmehr Kraft gegeben, die Mühen und Leiden in der Familie, die Aufgaben der Erziehung und den Dienst an Armen, Leidenden und Ratsuchenden zu tun. Am häufigsten sah Elisabeth in ihren Visionen die Gottesmutter mit dem Jesuskind. Aber auch das Geheimnis der hochheiligen Dreifaltigkeit durfte sie schauen. Jesus zeigte ihr öfters die Zahl der unwürdigen Priester. Sie opferte sich und ihr Leben für die Kirche und für die Priester auf. In ihrer Gegenwart erlaubte sie keine Kritik an Priestern und Papst. Als Elisabeth erkannte, sie solle sich dem ewigen Vater als Sühnopfer für die Sünden der Welt aufopfern und bereit sein zu allen Leiden, wollte sie, als ihr ein weites Tal von Ängsten, Betrübnissen, Leiden und Bitterkeiten gezeigt wurde, ihr Einverständnis fast zurückziehen. Doch Christus bat: Opfere dich meinem himmlischen Vater auf zum Heil der Kirche. Ich verspreche dir meine Hilfe. Auf Weisung ihres Beichtvaters legte sie die Geschichte ihrer Seele und ihre geistlichen Erfahrungen und Visionen schriftlich nieder. Es wurden 1160 kostbare handgeschriebene Seiten. Elisabeths Ruf der Heiligkeit verbreitete sich immer mehr. Sie wurde Ratgeberin für viele in geistlichen und materiellen Dingen. Besonders Priester erlebten bei ihr viel Trost und Anregung zur Heiligkeit. Jesus sagte ihr, er habe sie mit keinen geringeren Gnaden beschenkt als Teresa von Avila und Gertrud die Große. Auch erhielt sie die Gnade der Stigmatisation. Auf ihre Bitte hin nahm der Herr ihr die sichtbaren Stigmen, die Schmerzen aber blieben. In mehreren Visionen schon Jahre vorher hatte Elisabeth schauen dürfen, wann und wie sie sterben werde. Am 5. Februar 1825, einige Stunden vor ihrem Tod, sprach sie von ihrem bevorstehenden Sterben. Aber niemand wollte ihr Glauben schenken. Ihrer Tochter Lucia erzählte sie die morgendliche Erscheinung Mariens nach der heiligen Kommunion.
Gott ließ mir die Wahl, ob ich noch auf der Welt weiterleben oder zu ihm kommen wolle, um ihn zu lieben und zu loben durch die ganze Ewigkeit. Meine Seele war beschämt, denn sie wollte in allem den Willen Gottes erfüllen. Hierauf hat er mir versprochen, dass er mich nach wenigen Stunden mit sich zum Triumph der Glorie einführen werde.
Elisabeth hat in langen Jahren des Opfers die geistige und körperliche Untreue ihres Mannes mit absoluter Treue beantwortet und nicht nur für die Kirche und die Rettung der Sünder geopfert und gesühnt, sondern auch die Befreiung ihres Mannes aus seiner ehebrecherischen Leidenschaft und seine vollständige Bekehrung gleich nach ihrem Tod erbetet. Christoph Mora schloss sich dann auch dem Orden der Trinitarier an, dem seine Frau angehört hatte. Später wurde er Franziskanerkonventuale und dann Priester. Er starb am 9. September 1845. Die selige Elisabeth Canori Mora, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine sehr aktuelle Gestalt. Nicht wenige Familien sind heute in sich zerspalten, weil ehebrecherische Beziehungen das Familienklima belasten. Der moderne Mensch des ausgehenden 20. Jahrhunderts mag angesichts der Lebensgeschichte dieser Seligen fassungslos den Kopf schütteln. Im Namen des Fortschritts und der Moderne werden die Werte der Treue, der Keuschheit und des Opfers heute als überholt hingestellt, und doch wurden diese Werte von unzähligen christlichen Gattinnen und Müttern gelebt. Die selige Elisabeth Canori Mora hat an die Liebe Gottes und an Jesus Christus geglaubt. In ihm fand sie eine mächtige Stütze für ihr Leben. Im Vertrauen auf die Liebe Gottes überwand sie scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten. Wir wollen dieser heroischen Mutter danken für ihr Zeugnis und ihr Vorbild. Wir wollen sie in unserer familien- und ehefeindlichen Zeit als Fürsprecherin bei Gott anrufen, für unsere Familien, für unsere Kinder und Jugendlichen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.